Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Mein Name ist Franziska Günther und ich freue mich, heute eine Folge mit dir teilen zu dürfen, die ich schon vor einiger Zeit mit Simone Jahn aus Berlin aufgenommen habe. Simone ist mit 49 Jahren an Eierstockkrebs erkrankt und hat eine schlimme Zeit hinter sich. Ich selbst durfte sie zu einem meiner Schön und Stark Fotoshootings im vergangenen Sommer kennenlernen, als sie noch mitten in der Chemotherapie steckte. Eierstockkrebs gehört zu den aggressivsten Tumoren und ist die zweithäufigste bösartige Erkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane. Die Deutsche Krebsgesellschaft schreibt auf ihrer Seite, dass diese Art von Tumor oft erst sehr spät erkannt wird, wie es auch bei Simone der Fall war. Gefährlich ist diese Krebserkrankung vor allem deswegen, da in vielen Fällen lange Zeit keine Symptome auftreten. Es gibt somit unter Umständen lange keinen Hinweis auf die mögliche Erkrankung. Auch Simone erzählt davon, dass sie erst alarmiert war, nachdem der Bauch bereits begonnen hatte, stark zu wachsen, bis sie aussah, als würde sie ein Kind erwarten. In dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, was Simone für Erfahrungen gemacht hat, wo sie Hilfe und Unterstützung bekommen hat, was ihr in dieser Zeit geholfen hat und wo sie immer wieder Kraft tanken kann. Wir sprechen auch darüber, wie sie gern von anderen Menschen wahrgenommen werden möchte und was sie sich von ihrem Umfeld wünscht. Leider ist der Ton dieses Mal nicht ganz so gut, dafür entschuldige ich mich. Ich möchte hier auch nochmal auf mein Buch Schön und Stark Frauen mit Krebs hinweisen, das demnächst im Lauinger Verlag erscheinen wird. Es ist mir sehr wichtig, für das Thema Frauen und Krebs zu sensibilisieren. Aus diesem Grund habe ich in den letzten 2 Jahren viele verschiedene Frauen interviewt, die ich im Zuge meines Fotoprojektes kennenlernen durfte und die gerne ihre Geschichte erzählen möchten. Viele gesunde Menschen im privaten Umfeld von Krebspatienten oder tatsächlich auch oft medizinisches Personal können sich nach den Erfahrungen, die an mich herangetragen wurden, unter Umständen nur schlecht in die Bedürfnisse von Frauen mit Krebs hineinfühlen. Auch diese Menschen möchte ich mit meiner Arbeit erreichen. So habe ich erst kürzlich von einer Projektteilnehmerin erfahren, die durch ihre Krebserkrankung einen unerfüllten Kinderwunsch in sich trägt und aufgrund von Personalmangel im Klinikum nach der Operation auf die Wöchnerinnenstation gelegt wurde. Ich möchte mit Sicherheit niemandem zu nahe treten, aber es schmerzt mich selbst, wenn ich daran denke, wie sehr meine Projektteilnehmerin unter dieser Tatsache leidet. Aber jetzt zurück zu unserer heutigen Folge und Simone. Ich hoffe, das Gespräch gefällt dir und du kannst auch einige Dinge für dich selbst daraus mitnehmen. Hallo liebe Simone und herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute dir die Zeit nimmst, mit mir zu unserem Podcast Liebe selbstvoll zu sprechen. Du hast mir erzählt, dass du mit 49 Jahren die Diagnose Eierstockkrebs erhalten hast. Wann hast du festgestellt, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt?
Hallo liebe Franziska, danke, dass ich zu Wort kommen darf. Gleich für deine erste Frage. Ich habe einen Magenbypass und hatte mal über 50 Kilo abgenommen. Und man hat so als Adipositas-Frau immer die Panik, dass trotz diesen Magen-OPs ganz viele von uns ja doch wieder übergewichtig wären. Und ich habe so ganz langsam gemerkt, dass, obwohl ich 4 Jahre mein Gewicht gehalten habe, mein Gewicht gestiegen ist und ich mir nicht erklären konnte, warum. Und habe wieder angefangen, dann doch das Essen zu tracken über eine App und habe mit Sport wieder angefangen, habe das alles überwacht und habe auch die ersten 3 Kilo abgenommen. Und dann habe ich aber nach 1,5 Jahren plötzlich meine Regel wieder bekommen, total stark und mit Schmerzen. Und habe mir gedacht, das stimmt irgendwas nicht. Wenn die Regel vorbei ist, musst du dir einen Gynäkologentermin suchen. Das war aber auch genau zu Corona-Zeit. Und war ein bisschen schwer, einen Termin zu kriegen. Und auf einmal habe ich wirklich angefangen, ich würde sagen, jede Woche kontinuierlich trotz Sport und Ernährung fast 1 Kilo zuzunehmen und überwiegend am Bauch. Und bis ich dann zum Arzt gekommen bin, sah ich schon aus, als ob ich im 6., 7. Monat schwanger bin. So hat sich das angezeigt. Ich hatte dann keinen Appetit mehr, wollte nichts mehr essen, nichts mehr trinken, habe Probleme gehabt, überhaupt Mindestkalorien am Tag zu mir zu nehmen. Und ich war mir dann schon ziemlich sicher, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist.
Du hast das also gespürt. Das ist ja intuitiv, merkt man das wahrscheinlich, dass mit dem Körper gerade irgendwas nicht ganz richtig ist, ne?
Ja, und man soll ja auch immer nicht googeln, aber gerade wenn man dann so auf der Suche nach Arztterminen ist, fängt man ja doch an zu googeln. Und also mir waren die Begrifflichkeiten, die ich dann später im Krankenhaus gehört habe, doch schon sehr vertraut, weil da war das Internet sehr zuverlässig. Es konnte nur entweder eine Alkoholerkrankung sein und die habe ich ausgeschlossen einfach mal für mich. Und ansonsten stand da ganz viel von Azitis, das ist Krebsflüssigkeiten quasi oder Bauchflüssigkeiten. Und da mein Bauch wirklich so kontinuierlich gewachsen ist wie in einer Schwangerschaft, aber so schnell, war ich mir da schon ziemlich sicher, dass da das Tumorwasser ist.
Wie war denn dein Leben zu der Zeit? Hattest du viel Stress? Hattest du Zeit für dich selbst? Warst du in einer Partnerschaft oder bist du in einer Partnerschaft?
Ja, also ich bin mehr oder weniger Langzeit-Single und bin auch Single weiterhin geblieben, weil ich natürlich auch durch die Erkrankung so überhaupt keine Lust und Motivation mehr hatte, da mich noch drum zu kümmern, eventuell jemanden kennenzulernen. War aber vorher auch schon Single und es war eigentlich beides. Es gab Stress sicherlich, aber dadurch, dass das auch Corona-Zeiten waren, ich habe in einem Beruf gearbeitet, wo ich jeden Tag in die Bank, also ich bin in der Bank und musste jeden Tag in die Bank. Es war systemrelevant. In einer großen Filiale, die kleinen Bankfilialen haben alle zugemacht und wir großen Standorte hatten offen. Ja, da war man natürlich Stress ausgesetzt, die ganzen Kundschaften, das war alles noch so unerforscht mit Corona und da war viel Aggressivität in der Luft. Aber wenn man nach Hause gekommen ist, war man zum einen müde und kaputt. Heute weiß ich eben auch, weil da schon der Krebs in mir tobte. Aber ich wollte eigentlich nur noch auf die Couch und mich ausruhen und mich erholen. Und deswegen dachte ich eben auch, ich habe vielleicht auch zugenommen, weil ich dann zu faul geworden bin, zu Hause auf der Couch gelegen habe, geschlafen habe. Dann dachte ich, wild um mich gegessen, abends einen Wein getrunken, um runterzufahren. Also es war so eine Mischung zwischen im sozialen Umfeld sich zu isolieren und im Job irgendwie zerrissen zu sein.
Nachdem du dann zum Arzt gegangen bist, wie ging das weiter?
Ich bin gar nicht mehr zum Gynäkologen gekommen, sondern aufgrund dessen, dass ich einen Magenbypass hier habe, bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, dass ich bei meinem Hausarzt vorstellig wurde, um zu bitten, dass man mir eine Krankenhauseinweisung gibt, weil mir eingefallen ist, dass das Krankenhaus, was mich am Magen-Darm operiert hat, ich damals schon mal Stenosen hatte, also so Knicke und Brüche im Magen-Darm. Und das kann ja eben auch sehr schnell zum Tod führen. Und dann hatte ich erst gedacht, vielleicht stimmt ja auch da irgendwas nicht, weil das kann auch zu so einem Blähbauch führen. Und bin dann auch in die Klinik gegangen, wo ich damals am Magen-Darm operiert worden bin. Die haben mich innerhalb von einer Stunde aufgenommen. Und meine Operateurin war sogar da und hat mich untersucht und hat gleich gesagt, das ist auf gar keinen Fall der Magen-Darm, das ist was Gynäkologisches und Sie bleiben bitte über Nacht hier. Und ich glaube mehr oder weniger, dass ich dir auch echt mein Leben verdanke, weil die hat den Tag eigentlich schon frei gehabt und hat dann aber alles veranlasst, dass ich in diesem Krankenhaus, was gar nicht auf Gynäkologie spezialisiert ist, schon das erste MRT und CT bekommen habe, dass mir endlich jemand was auch gegen Schmerzen gegeben hat. Und die ist nach Feierabend, nachdem sie ihre Tochter abgeholt hat, nochmal zu mir ins Krankenhaus gekommen und hat gesagt, sie bleiben über Nacht auf jeden Fall hier und hat mir dann auch gesagt, sie kann mir nicht sagen, was es genau ist, aber es sind kindskopfgroße Tumore im Unterleib und sie hat mir am nächsten Tag schon einen Krankenhaustermin besorgt gehabt bei einer guten Freundin von ihr, die dort die Leiterin der gynäkologischen onkologischen Abteilung war. Und die haben mich am nächsten Tag schon erwartet. Das ging also von einem Krankenhaus ins nächste. Und ich bin darüber ehrlich gesagt sehr froh, weil da ging dann Gott sei Dank alles Hand in Hand, ohne dass du weiterhin lange nach Ärzten suchen musstest.
Hast du Schmerzen gehabt? Du sagtest gerade, du hast was gegen die Schmerzen gekriegt. Hat das wehgetan? Also hat sich das angefühlt, wie man sich so ein Blähbauch?
Ja, also heute weiß ich das mit Abstand. Also ich war halt wirklich komplett erschöpft mit Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen. Dann dadurch, dass der Bauch so angeschwollen war, ich hatte ja extreme Übelkeit. Wenn ich an Essen und Trinken gedacht habe, musste ich mich übergeben. Ich konnte also kaum noch essen und trinken. Und heute weiß ich, weil dieses ganze Wasser ja auf die ganzen Organe drückt. Also du hattest immer so extreme Unwohlsein und diese Knochen- und Gelenkschmerzen und der ganze Körper. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich schon 8 oder 10 Kilo zugenommen. Dann innerhalb von 2 Wochen. Also das ging so rasend schnell. Und das muss der Körper erstmal mitmachen.
Ja, ich hatte dich ja im Studio schon fotografiert und von daher weiß ich ja auch schon, habe ich ja schon so ein paar Anhaltspunkte. Du hattest erzählt, dass du 12 Stunden lang operiert wurdest.
Ja, mindestens 12 Stunden, genau. Also man war in dem Krankenhaus Gott sei Dank von vornherein sehr offen und sehr ehrlich mit mir. Ich bin aber auch nicht jemand, der so, klingt jetzt blöd, so schnell panisch heulend zusammenbricht, sondern ich möchte ganz klar wissen, was los ist. Dann durfte ich nach Hause fahren. Es war noch nicht 100% sicher, weil bei Eierstockkrebs gehst du, wenn möglich, nicht dran an den Körper, sondern es wurde aufgeschnitten auf Blindverdacht, weil dann auf dem OP-Tisch wurde sofort alles onkologisch eingeschickt. Aber man punktiert vorher nicht. Also es gibt ja andere Krebsarten, wo man sagt, man punktiert und dann weiß man, was es ist und geht vor. So geht's bei der OP nicht. Und man hatte mir aber gleich gesagt, es gibt verschiedene Szenarien. Entweder sie machen mich auf und sagen, ich bin nach 1-2 Stunden wieder wach, weil man nichts mehr machen kann, außer erst mit Chemo zu starten. Oder aber man fängt an zu operieren und diese OP kann eben im schlimmsten Fall auch zum Tode führen und kann eben zwischen 5 bis 15 Stunden dauern. Also das wusste ich vorher. Ich wusste, dass das sehr riskant ist. Eierstockkrebs ist in dem Stadion, wo wenn er gefunden wurde, höchst gefährlich und meistens tödlich. Und in den 12 Stunden, also im Nachgang weiß ich jetzt alles, sie waren nachher bei mir und haben mir alles erzählt und im OP-Bericht steht's drin, hatte ich 3 Herzstillstände und 10 Blutkonserven, die ich bekommen habe. Es ist an der Aorta saß ein großer Tumor mit dran. Also es sind dann eben nicht nur die Eierstöcke, es sind über 420 Knoten aus meinem Körper rausgeholt worden. Eine Wahnsinnsarbeit. Ich glaube, über 65 Lymphknoten, die befallen waren, die rausgenommen worden sind. Und das, ja, man hat mich tumorfrei operieren können. Also soweit, wie man es in diesen Stadien einklassifizieren kann, tumorfrei. Das ist der absolute Wahnsinn. Gibt es nur 30%, wo man das schafft.
Das heißt, 420 Tumore wurden dir entnommen?
Bösartige Knoten. Das wurde alles, was die Ärzte finden können, wurde rausgefriemelt. Der ganze Magen-Darm-Trakt wurde rausgeholt. Man hatte mir vorher schon angezeichnet künstliche Darmausgänge, falls der Darm nicht mehr gerettet werden kann. Also da muss man wirklich in gute fachliche Hände kommen. Es gibt sehr wenig Krankenhäuser in Deutschland, die das überhaupt so hochgradig operieren können. Und man hatte, glaube ich, ein Team zusammengestellt von über 12 Ärzten aus 2 Kliniken. Und mein großes Glück war eben auch, die saßen ja nicht, die können ja nicht alle am OP-Tisch stehen, sondern die saßen wie auf so einer Ersatzbank fertig bereit und haben sich dann abgewechselt. Und da waren auch 2 Herzspezialisten mit bei, Gefäßspezialisten, die dann in dem Augenblick, wo die Aorta getroffen wurde, quasi mit reingeholt wurden. Und ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie das gewesen sein muss und bin so glücklich, dass man da wirklich in tiefster Narkose liegt und nichts mitkriegt. Aber als ich wach geworden bin, waren 3 von den Ärztinnen um mich rum, das waren fast alles Frauen, und haben gleich gefragt, ob ich sie halbwegs verstehe und haben gesagt, ich bin tumorfrei operiert worden, soweit wie sie es sehen. Also der Rest macht dann die Chemo im Nachgang.
Das heißt, die hast du danach auch noch bekommen, die Chemotherapie?
Ja, also du musst immer in die Chemo, gerade wenn so viele Lymphknoten auch befallen waren, weil sie ja dann eben auch sagen, sie wissen ja nicht, wie weit das in die Blutbahn ist oder kann ein Arzt wirklich jeden Tumor sehen. Also auch wenn die kleinsten Dinger da rausholen, aber in der Regel geht man dann Minimum in 6 Zyklen in diesen Eierstockkrebsbereich, in dem ich drin bin. Und in der Zeit wurde dann auch getestet, ob du positive Krebsgene hast, also die BRAC-Mutationen, was eben auch zu Brustkrebs führen kann und so. Das wurde aus den Tumoren heraus getestet, die rausgeschnitten werden in der OP. Die werden eingeschickt und genetisch dann überprüft.
Und ist das bei dir so? Ist das bei dir der Fall?
Ja, das ist bei mir der Fall. Also die Tumormarker sind alle angeschlagen und das zieht eben auch nach sich, dass du zwar die 6 Chemozyklen kriegst, wie ganz normal in diesem Bereich an Eierstockkrebs, aber dann gibt's danach eine sogenannte Erhaltungstherapie. Ich glaube, das gibt's bei Brustkrebs auch. Ich kenne das jetzt nur von uns aus den Eierstockkrebsgruppen. Und man sagt, normalerweise ist eine Erhaltungstherapie so 1 bis 1,5 Jahre. Kann ich gleich erklären, gegebenenfalls, was das ist. Und ich muss mindestens 3 Jahre in dieser Erhaltungstherapie bleiben. Mhm. Und ich nenne das immer meine sogenannte Soft-Chemo, weil das wirklich wie Chemo zu sehen ist.
Es ist ja unglaublich, was dein Körper da ausgehalten hat. Man kann sich das ja kaum vorstellen. Wie fühlst du dich denn jetzt? Du hast ja auch eine Narbe vom vom Brustbein bis zum Schambein. Wie kannst du denn damit umgehen? Konntest du dich dann bewegen? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Erklär das doch mal für die Frauen, die sowas noch gar niemals irgendwie gehört haben.
Ja, also es war wirklich ein harter Weg. Das ist ja jetzt etwas, ja, knapp 1,5 Jahre her. Und ich fange jetzt gerade erst wieder an, ins Hamburger Modell zurückzugehen in den Job. Und eigentlich ist auch das zu früh. Aber man muss ja, irgendwann läuft das Krankentagegeld aus. Aber das können wir später nochmal ansprechen, was die Finanzen angeht. Aber körperlich, ich habe 2 Tage nach der OP noch eine Lungenembolie im Krankenhaus bekommen, die auch ein bisschen gebraucht hat, ehe die Ärzte das so richtig kapiert und verstanden haben, was da los ist. Und muss eben sagen, als ich war, glaube fast 4 Wochen im Krankenhaus, weil es ist ein Schnitt mit 98 Stichen, wie du schon richtig sagst, vom obersten Brustansatz bis runter in den Schambereich. Und es sind ja alle Organe rausgenommen worden, die ich nicht unbedingt lebenserhaltend brauche. Also auch innen drin im Körper ist ja ganz viel operiert worden. Und das hat schon ganz schön gebraucht, ehe man da überhaupt wieder aus dem Bett raus konnte, um zu sagen, ich kann pullern gehen, ich kann mal einen Gang draußen laufen am Rollator. Man fühlt sich wie so eine 95-jährige gebrechliche Frau. Ich bin mit Wasser wieder vollgelaufen, auch mit Tumorwasser. Das war nicht gleich nach der OP weg. Ich musste weiterhin jeden dritten, vierten Tag punktiert und abgezapft werden. Es kam wahnsinnig Wasser aus meinem Körper. Auch aus den Narben heraus ist, wenn ich gehustet oder genießt habe, immer wieder gleich klares Wasser rausgekommen. Das war sehr kräftezehrend. Und als ich entlassen wurde nach Hause, ich wollte auch unbedingt nach Hause. Ich wollte meine eigene Umgebung aus diesem Krankenhaus raus und dachte, ich kriege zu Hause mehr Kraft. Aber ich musste nach 4 Tage zurück als Notfall wieder ins Krankenhaus, weil ich hier zu Hause so mit Wasser vollgelaufen bin, dass ich dachte, ich ersticke und bin halt, ich glaube, 12 Liter haben sie in der Nacht rausgeholt aus meinem Körper. Und dann ging's aber, dann habe ich die erste Chemo im Krankenhaus bekommen. Und so nach der zweiten Chemo hat sich das mit dem Wasser endlich eingestellt. Und das war eine Wahnsinnserleichterung. Mhm. Da bin ich, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen 12 Kilo losgeworden auf der Waage, weil es alles Tumorwasser war, was dann weggedrückt wurde. Und erst dann kannst du ganz langsam, also die Chemo kostet ja auch Kraft, aber dass du überhaupt, wenn dieses ganze Wasser weg ist, überhaupt anfangen kannst, wieder zu atmen, zu laufen, überhaupt Nahrung zu dir zu nehmen, weil sich der Körper innerlich dann ein bisschen entspannt. Das war eine unheimliche Erleichterung.
Unglaublich. Wie hast du die Chemotherapie vertragen?
Ja, da muss ich ehrlich sagen, dass ich bei den ersten 3, 4 Chemozyklen noch gedacht habe, oh, das ist aber heutzutage wirklich ganz gut zu ertragen. Also da bin ich noch ziemlich gut durch. Ich habe nach der 3. Chemo eben immer gemerkt, dass man so ab dem 3., 4. Tag kamen Knochenschmerzen, wahnsinnige Schmerzen trotz Morphium. Aber die waren Gott sei Dank immer nach 3, 4 Tagen weg. Und meine Schwester hat immer so aus Spaß gesagt, du bist jeden Monat oder jeden Zyklus wie so ein Phönix aus der Asche. Du brichst immer 3, 4 Tage zusammen. Und dann hatte ich dazwischen aber wieder wirklich Power und Kraft, konnte auch mal was essen gehen. Das war ja dann im Sommer alles. Und konnte rausgehen, konnte laufen, konnte mich bewegen. Aber ich habe dann auch gemerkt von Zyklus zu Zyklus, dass diese Erholphase immer länger gedauert hat. Und die Knochenschmerzen länger, dann wurde Herz, Lunge wieder schlimmer. Also es zerrt. Und ab dem 4. Zyklus waren dann auch die Blutwerte so schlecht, dass wir teilweise eben 4 bis 6 Wochen Pause lassen mussten zwischen den nächsten Zyklus. Also ich konnte nicht alle 3 Wochen durch den Zyklus durch, wie geplant. Und hatte dann zwischenzeitlich, glaube ich, 6 bis 7 Wochen Pause, weil einfach die weißen und die roten Blutkörperchen so runtergingen, dass du dich nicht mehr groß erholt hast. Und ich war dann auch nach dem 6. Zyklus echt platt gewesen.
Das ist wie lange her?
Im Dezember war die Chemo zu Ende und im Januar haben wir dann mit der Erhaltungstherapie angefangen. Ende Januar. Also ich hatte zwischendurch 4, 5 Wochen Luft, um mich zu erholen. Und diese Erhaltungstherapie, die ist ja alle 3 Wochen, werde ich auch an einen Tropf angeschlossen über mein Port. Aber ich muss täglich Tabletten nehmen. Und das hat man gleich zum Anfang mir die volle Dosis gegeben. Und mir ging es im Februar schlechter als jemals zur Chemo. Also weil alle so gesagt haben, mit der Erhaltungstherapie kann man auch zeitnah wieder in den Job zurück und zum Wiedereinstieg machen und es ruht schon und es ist alles nicht mehr so schlimm. Aber das hat mir im Februar nochmal ganz schön die Beine weggehauen.
Ich staune, dass du jetzt schon wieder arbeiten gehst. Fühlst du dich denn jetzt körperlich wieder fitter? Hast du dich davon erholt?
Also ich bin erholter, auf jeden Fall. Ich hatte auch meine Reha beantragt und bin dann Ende April, Anfang Mai zur Reha gefahren. Und die Reha hat unheimlich viel gemacht und geholfen. Also ich hatte das große Glück, Sylt ist eh so mein Traumbereich. Ich bin unheimlich gerne an der Küste. Und dadurch, dass Herz und Lunge so mit in Mitleidenschaft gezogen wurde, hatte ich das auch gleich beantragt, an der Küste Reha zu machen. Und nicht nur die vor Ort haben sich unheimlich viel Mühe gegeben mit den Anwendungen, sondern ich habe halt auch selber wirklich viel Eigeninitiative. Egal bei Wind und Wetter, auch wenn ich dieses Fatigue-Syndrom habe, Müdigkeit, Erschöpfung, probieren rauszugehen, zu laufen, dich zu bewegen. Das ist eine unheimliche, Entschuldigung, da bin ich noch sehr sensibel, eine extreme mentale Kraft, die wirklich viel, viel Kraft kostet, sich so aufzurappeln. Mhm. Ja, aber also ich bin in der Reha angekommen mit nicht mal 2000 Schritten mehr am Tag, die ich am Stück geschafft habe. Dann war ich K.O. und bin da aber raus mit 15.000, 16.000 Schritten mit Gerätetraining, mit Krafttraining, mit Schwimmtraining. Oh, aber dann in Berlin zurück musst du ja wieder in einen Alltag rein. Ne? Also du musst es ja auch probieren, in Berlin zu schaffen. Und da war noch kein Job dabei. Und ich habe jetzt vor 14 Tagen angefangen, mit dem Hamburger Modell 4 Stunden am Tag zu arbeiten und muss sagen, es ist echt brutal, wirklich. Also man will wieder in den Job, man will nicht mehr zu Hause sein, weil man zwischendurch geht's einem auch gut.
Ja.
Man hat gute Phasen und denkt sich dann so im Kopf, das ist doch utopisch, warum bist du jeden Tag zu Hause? Und man hat auch Angst vor Depressionen, dass man den ganzen Tag nur zu Hause versackt, auch wenn man rausgeht. Aber ich merke jetzt, also zurückzugehen nach 1,5 Jahren in den Job, wo sich auch alles verändert hat, bei uns steht auf Arbeit kein Stein mehr auf den anderen. Es gibt niemand, der sich groß einarbeitet und ich komme also echt nach Hause und bin platt, bin wirklich platt und frage mich, ab nächste Woche sollen die 6 Stunden losgehen, wie ich die schaffen soll.
Aber im Grunde ist man ja auch irgendwie gezwungen, wieder arbeiten zu gehen, weil das Krankengeld wird ja nur 78 Wochen gezahlt, ne?
Genau, das ist so, wo ich sage, also ich komme mehr aus der Bank und aus dem Versicherungswesen. Ich habe Versicherungsbetriebswirtschaft mal studiert und muss sagen, mein großes Glück im Unglück war, dass ich einfach finanziell gut abgesichert war, gerade weil ich Single bin. Und ich war mal 20 Jahre selbstständig und habe aus dem Bereich heraus Gott sei Dank noch eine Aufstockung gehabt, dass ich mein Netto komplett ausgezahlt kriege. Also das gesetzliche Krankengeld wurde bei mir ergänzt durch ein privates Krankengeld. Und ich hatte noch sogar eine Krebsversicherung, dass ich zum Anfang meiner Krebserkrankung eine kleine Einmalsumme bekommen habe. Aber hätte ich das alles nicht gehabt, hätte ich mich Privatinsolvenz melden müssen, weil deine laufenden Kosten gehen ja weiter und das hätte mir das Genick gebrochen. Und trotzdem musst du ja jetzt irgendwann wieder, weil ja diese 78 Wochen irgendwann auslaufen.
Hast du denn viel zuzahlen müssen zu deiner Behandlung?
Also da schlagen 2 Seelen in meiner Brust. Wenn ich sehe, was meine Behandlung kostet, ist es natürlich im Prozentsatz nicht viel. Wenn du aber siehst, wie viele Rezepte du hast ja mehr Rezepte als ein normaler Mensch. Und ich bin halt noch nicht in dieser Befreiung drin. Ich habe jetzt erst meine Schwerbeschädigung durchbekommen und hänge auch unheimlich mit dem Papierkram hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht hätte ich eine Zuzahlungsbefreiung schon durchbekommen, wenn ich nicht so mit dem Papierkrieg hinterherhängen würde, weil ich mich wirklich um alles so alleine kümmern muss. Aber du hast ja jede Woche mehrere Rezepte und jedes Rezept musst du ja zuzahlen. Und die Reha natürlich zuzahlen. Ich weiß, dass das alles wahnsinnig viel Geld kostet, aber ich selber bin eben auch jeden Monat mit 150 bis 200 Euro Minimum dabei. Das muss man ja alles on top zu sein. Normalen Sachen, die du ja hast, alles mit aufwenden. Und da ist jetzt nicht mit bei, dass ich durch diese Krebsversicherung ja mir eben auch leisten kann zu sagen, ich gehe in eine Therme, ich bezahle Privatmassagen. Also ich habe einfach das Glück, dass ich dieses Geld hatte, um zu sagen, ich kann mir was Bequemes für die Wohnung, ich brauchte ein neues Bett, eine neue Couch. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, der Körper funktioniert jetzt anders. Ich hatte noch wie so ein altes Futonbett. Da wäre ich normalerweise niemals wieder mit dieser Wunde und der Narbe. Ich hätte mich nicht mehr richtig ins Bett legen können oder hoch und runter kommen können. Also du musst ja ein bisschen den Lebensumständen anpassen, wenn es finanziell geht. Und das sind alles Sachen auch, ich hatte keinen Anspruch auf eine Haushaltshilfe. Aber ich konnte mich hier zu Hause, ich konnte nur duschen gehen, wenn meine Schwester zu Besuch kam, weil der Kreislauf so verrückt gespielt hat, dass ich alleine kaum unter die Dusche konnte, weil ich mich gar nicht groß an- und ausziehen konnte zum Anfang. Und ich habe keinen Anspruch darauf gehabt, gehabt, dass mir irgendjemand hilft. Und das ist schon Wahnsinn. Also wenn du dann sagst, du hast ja keinen Partner, ich habe auch keine Eltern mehr, keine Oma, Opa, keinen Lebenspartner, eben auch keine Kinder. Was einerseits, muss ich ganz ehrlich sagen, ich auch zufrieden bin, dass kein Kind dieses Leid miterleben muss. Aber andererseits, da ist auch kein 20-jähriges Kind, was sagt, Mama, ich komme mal rum und helfe dir was oder trag dir was hoch. Also mein Neffe ist ab und an hier gewesen und hat halt gesagt, er kauft Lebensmittel und Getränke ein. Oder Nachbarn sind halt da und sagen, wir tragen dir was hoch. Aber von den Ämtern ist da keiner, der sagt, da kriegen sie irgendwie ein oder zweimal die Woche jemand, der ihnen hilft, auch mit Wohnung sauber machen oder das Nötigste erledigen. Da wird man ganz schön allein gelassen.
Wie hast du es denn geschafft, trotz allem weiterzumachen? Also ich kann mir vorstellen, dass du mit diesen ganzen Strapazen, die du aushalten musstest, du hattest ja sicherlich zwischendrin auch Todesangst. Wie hast du es geschafft, damit umzugehen?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Also ich weiß, dass mir immer ganz viele sagen, das ist Wahnsinn, wie du kämpfst und wo du den Lebensmut herholst. Und ich sitze immer da und gucke die an und sage, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass ich mich zum Sterben hinlege und so leicht stirbt sich's nicht. Das klingt jetzt banal, aber ja, ich hatte Todesangst. Aber gerade mit dieser Lungenembolie im Krankenhaus, da war ich ja nicht unter Vollnarkose, sondern habe das bei vollem Bewusstsein erlebt. Also das wünsche ich keinem. Und ich habe in meiner ganzen Familie so viele Menschen an Krebs sterben gesehen, dass ich sage, das ist kein schöner Tod. Du nimmst nicht einfach Pillen und schläfst ein, sondern das ist ein langer Kampf. Und solange ich nicht so eine Schmerzen habe und noch eine Chance besteht, dass ich gute Lebensphasen habe, und die habe ich ja. Ich hatte viele schöne Momente auch im letzten Jahr. Solange lohnt sich das. Also das ist meine Motivation. Ich habe das Glück gehabt, dass ich zwischen den Phasen, wenn es mir gut ging, immer in Begleitung oft meiner Schwester oder von einer Freundin an die Küste gefahren bin. Manchmal auch nur für eine Woche zwischen den Chemos. Und da unheimlich viele schöne Augenblicke erlebt habe. Viel an der Küste spazieren war, einfach aufs Wasser gucken und zu sagen, schöne Sonnenaufgänge, schöne Sonnenuntergänge, das sind alles schöne kleine Momente. Das macht es lohnenswert. Das ist besser, als im Bett zu liegen, im Krankenhausbett oder sowas, und zu sagen, ich sterbe jetzt. Das ist keine Option.
Das heißt, du hast sozusagen in der Natur es auch so ein bisschen zu dir selbst zurückgefunden, indem du einfach den Fokus auf die schönen Dinge gelegt hast?
Total. Also ich habe das Glück, auch an meiner Mietwohnung hier eine 15 Quadratmeter großen Balkon dran zu haben. Da haben wir eben auch von dem Geld, was ich hatte, mir so eine Gartenlounge draußen angeschafft, dass ich da liegen kann, wenn es jetzt nicht gerade 36 Grad Wärme sind, aber dass ich hier draußen Blumenkübel habe, Pflanzenkübel. Ich bin so jemand, ich hatte mal ein Haus mit Garten, das vermisse ich natürlich unheimlich. Aber rausgehen, an der Natur sein, auch für mich alleine, so lange wie die Beine tragen, am Wasser lang zu laufen oder in Berlin zum Schlachtensee zu fahren, da rumzulaufen, das sind einfach schöne Augenblicke. Das ist schöner, als zu sagen, ich lege mich ins Bett und bin nicht mehr bereit zu kämpfen. Die Phasen hatte ich auch. Auch ich hatte Phasen, wo ich tagelang nicht aus dem Bett rausgekommen bin. Aber sobald ich die Chance habe zu sagen, es geht wieder aufwärts, ergreife ich die, weil ich das eben so schön finde, zu sagen, guck einfach raus. Und man muss dann auch ganz ehrlich sagen, in anderen Ländern mit einer anderen Gesundheitsversorgung wäre ich an dieser Erkrankung gestorben. Und ich bin so unendlich dankbar und glücklich, dass die Ärztinnen da damals so lange um mein Leben gekämpft haben.
Ja.
Ich sag's ganz ehrlich, die hätten ja auch irgendwann die Hände heben können und sagen können, da waren jetzt schon 3 Herzstillstände, warum sollen wir noch öfters versuchen, sie wieder zurückzuholen? Also ist meine Einstellung. Das hätte doch keiner nachvollziehen können. Und die haben so um mich gekämpft und haben immer gesagt, sie sind noch so jung. Ist ja auch schön zu hören. Also zwischendurch war jetzt mein 50. Geburtstag. Und wenn man mir immer wieder sagt, sie sind so jung, sie haben es verdient, dass wir um sie kämpfen. Guck mal, für andere junge Leute bist du mit 50 alt. Und ich finde, dann hat man auch zu kämpfen. Also ist meine Meinung.
Ja. Hast du denn in deinem Leben Dinge verändert seit deiner Krebserkrankung?
Ich kann es noch gar nicht so beurteilen, weil ich glaube, dass ich es erst so richtig merke, wenn ich wieder voll im Job bin. Wie funktioniere ich? Wie ticke ich dann? Ne, weil ich mir schon vorgenommen habe zu sagen, ich möchte zwar für das Geld, was ich verdiene, auch arbeiten, aber ich werde hoffentlich nicht mehr wie früher der Meinung sein, wenn ich nicht mehr auf Arbeit bin, dann geht die Welt zugrunde. Also das möchte ich versuchen umzusetzen. Ne, also mehr auf mich zu hören. Aber das kann ich erst beurteilen, wenn ich wieder Vollzeit im Job drin bin. Aber ich habe mich von unheimlich vielen Menschen getrennt. Das macht mich vielleicht etwas einsamer auf den ersten Blick, aber es sind wirklich ganz viele Freundschaften den Bach runtergegangen und ich merke jetzt, es tut mir zwar weh, so dieses alte Vertraute wegzuhaben, aber diese ganzen Streitereien und Streitpunkte und Enttäuschungen, die haben ja auch wehgetan. Und sich dann zu trennen und zu sagen, dann gibt's die Menschen nicht mehr in deinem Leben, aber dann hast du nicht jede Woche irgendwo so diese Enttäuschungen. Das ist, glaube ich, auf lange Sicht besser. Also sich neu auszurichten, neu zu fokussieren. Umgekehrt gab's Menschen im Leben, die da waren, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Also das sortiert sich alles so ein bisschen neu. Mein eigener kleiner Kosmos.
Ja. Natürlich, du hast keine Zeit mehr für Dramen und schlechte Stimmung. Das ist total verständlich.
Ja, na, also ich umgebe mich wirklich, ich war jemand, ich habe immer ganz lange um Freundschaften gekämpft und habe, auch wenn ich, man hat sich verstritten, man hat irgendwas gehört, man war leidlich und dann hat man sich immer wieder hingesetzt. Ich bin jemand, der sagt, komm, lass uns mal drüber reden, mach mal dies, mach mal das. Habe ich keinen Bock mehr drauf, bin ich ganz ehrlich. Also früher hätte ich gesagt, gib es doch nicht so leichtfertig auf. Aber wenn ich immer wieder Sachen anspreche und immer wieder die gleichen Schemata passieren, dann ist es besser, man beendet so eine Sache und sagt, jeder geht seines Weges und geht seinem Glück nach. Also das bringt einfach dann mehr Frieden für jede Seite, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Aber den Mut muss man auch erstmal haben, ne? Das ist ja, du verlässt ja damit auch deine Komfortzone in dem Moment, wo du sagst, nein, danke, das du tust mir nicht gut, das möchte ich zukünftig nicht mehr. Das ist ja schwer.
Ja, weil man auch wirklich, also ich hatte einfach, das waren wirklich teilweise Freundschaften, die über 30 Jahre bestanden haben. Und das ist ja wie ein Partner, den man verliert.
Ja.
Und das bringt natürlich auch im sozialen Umfeld Lücken. Aber ich muss eben auch sagen, okay, dann bin ich mit, ich war Gott sei Dank vorher ja schon Single und war es auch durch Corona gewohnt, mit mir alleine zu sein. Man muss mit sich alleine im Reinen und glücklich sein. Denn alles andere macht keinen Sinn. Und das habe ich gemerkt, dass auch viele von meinen Bekannten, auch Frauen, zu sehr daran festhängen, mit entweder ein Mann zusammen zu sein, auf Teufel komm raus, oder zu sagen, ich kann mich von Freundschaften nicht lösen, weil sie mit sich alleine nicht klarkommen. Und dann werden sie aber auch nicht wirklich glücklich werden. Also ist auch meine Meinung dazu. Ich merke einfach, weil so viele auch immer fragen, wie kannst du auch alleine nach Sylt fahren oder zur Küste fahren, oder wo ich sage, ja, warum nicht? Also das heißt ja auch nicht, dass ich dort vor Ort 24 Stunden mit niemandem rede, sondern langsam kenne ich auch da Menschen oder es gibt soziale Gruppen, wo man sagen kann, hey Leute, ich bin gerade auf Sylt, ist noch jemand da, will man sich mal zum Kaffee treffen, dann muss man sich nicht gleich den ganzen Urlaub verabreden, sondern sieht sich mal auf einen Kaffee oder auf einen Wein. Das heißt nicht, dass ich zwangsweise alleine bin.
Genau, das Alleinesein heißt ja auch nicht gleich, dass man einsam ist, ne? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, aber das muss man lernen. Also, weil manchmal fühle ich mich, muss ich auch ganz ehrlich sein, manchmal fühle ich mich dann einsam, aber dann kommt so Gott sei Dank die gesunde Stimme in meinem Kopf und sagt, deswegen ist es trotzdem lohnenswert gewesen, auch manche Sachen abzutrennen und zu kappen. Und es ist okay, sich auch manchmal so zu fühlen. Das ist völlig okay. Man muss einfach auch so eine Gefühle zulassen und in sich reinhorchen.
Natürlich. Und Menschen in einer Partnerschaft können genauso von Zeit zu Zeit sich einsam fühlen.
Das kann ich bestätigen, weil ich eben so viele Paare kenne, die eigentlich so unglücklich in ihren Beziehungen sind und aus Angst vorm Alleinsein sich nicht trennen. Und dann denke ich immer, das ist ja auch ganz schlimm. Das ist ja nicht schön.
Simone, Eierstockkrebs ist ja so eine Art Krebs, den man oft erst viel zu spät erkennt, weil man vorher gar nicht merkt, dass man diesen Krebs in sich trägt. Haben denn die Ärzte so, manchmal sagen die das ja, ach, der Krebs, der wächst in ihrem Körper schon ungefähr so und so lange. Hast du davon auch irgendwas gemerkt, dass du möglicherweise diesen Krebs schon früher in dir hattest?
Also er muss lange da gewesen sein, weil ich ja in einem sehr, sehr späten Stadium schon war. Also auch bei Eierstockkrebs wurde das ja so in verschiedenen Stadien eingestuft, von 1 bis 4. Und innerhalb der Nummern gibt es ja noch die ABC-Klassifizierung. Und ich war im Stadion 3C. Also 1 ist so das allererste, früheste Stadion und das wurde im Eierstockkrebs fast nie im Stadion 1 gefunden. 4 ist so oft das Stadion, wo man sagt, man geht in die Palliativmedizin, weil man selten da noch tumorfrei operieren kann. Und eigentlich hatte man bei meinem Bauchumfang und so schon gedacht, dass ich im Stadion 4C bin. und bin nachher in 3C eingestuft worden, also noch Glück im Unglück. Aber mir haben auch die Ärzte gesagt, weil ich war einige Jahre nicht zur Vorsorgeuntersuchung und habe mir da schwere Vorwürfe gemacht. Und mich haben die Gynäkologen im Krankenhaus beruhigt und gesagt, Frau Jahn, wir haben hier Leute auf dem Tisch zu liegen, die waren 6 Wochen vorher beim Gynäkologen und haben trotzdem Eierstockkrebs, weil der in den normalen Vorsorgeuntersuchungen schwer zu finden ist. Und man eben auch unter 50 nicht Anspruch auf sämtliche Vorsorgeuntersuchungen hat. Das ist so krass. Also jetzt, wo ich 50 bin und mit Krebs ja in der Krankenkasse in Behandlung bin, das ist so paradox, kriege ich von der Krankenkasse die allgemeinen Hinweis schreiben. Achtung, Sie sind jetzt 50, Sie haben Anspruch auf Gebärmutterhalskrebsvorsorgeuntersuchungen. Sie sind jetzt 50, Sie haben Anspruch auf Mammografien. Und da bin ich so sauer und so wütend drüber, dass man da gar nicht aus dem Raster fällt, sondern ich kriege hier alle 3-4 Wochen und eine neue Krebsvorsorge vorgeschlagen, wo ich so denke, Leute, seid ihr Jeck? Ihr seht doch in den Akten, dass ich mittendrin bin in den Behandlungen. Und manchmal denke ich mir, ja, hätte man mal vorher gesagt, ne, Anspruch dies, das, jenes. Oder hätte ich vielleicht auch vorher auch beim Vorsorgeuntersuchungen mal drauf bestanden zu sagen, dann zahle ich eben 25 Euro dazu, aber ich lasse mal einen Ultraschall machen, der nicht bezahlt wird. Aber da habe ich nie dran gedacht. Eierstockkrebs war für mich so unheimlich weit weg. Ich habe immer gedacht, wenn ich was kriege, dann ist es eher Brustkrebs. Das ist halt die größere Erkrankungsrate. Die Brust habe ich alleine abgetastet und untersucht. Eierstöcke kannst du nicht alleine untersuchen.
Du hattest ja auch zu unserem Termin im Studio erzählt, dass du sogar gefragt wurdest von Fremden, ob die mal deinen Bauch anfassen können, weil das aussah, als wärst du schwanger, ne?
Das ist mir ganz oft passiert. Also weil ich trotz des dicken Bauchs, ich bin ja weiterhin so lange, wie die Diagnose nicht feststand, ja arbeiten gegangen und war eben jemand, der sich auch gerne so zurechtgemacht hat mit Haare, mit Make-up, mit allem drum und dran. Und also auch als die Diagnose dann da war, bin ich ja trotzdem, solange die OP noch nicht war, rausgegangen und spazieren gegangen. Ärzte hatten auch gesagt, bitte trainieren Sie Ihr Herz und Ihre Lunge weiterhin, damit Sie zur OP so kräftig wie möglich sind. Und sah da aber, es gibt ja Bilder von mir im Internet zu sehen, ich sah wirklich aus wie im 9. Monat schwanger. Und die Menschen sind einfach so willkürlich. Also ich sehe ja nicht mehr aus wie 20. Auch wenn ich mich mit 50 gut gehalten habe, trotzdem sieht man ja optisch, dass, also selbst wenn ich schwanger gewesen wäre, finde ich das so anmaßend, dass Menschen einfach so auf dich zukommen und dich angrapschen wollen. Egal, ob ich jetzt krebskrank bin oder nicht. Also ich würde es auch als junge, schwangere Frau nicht angemessen finden, dass Menschen so übergriffig sind. Also es ist ja übergriffig. Weißt du, wenn dein Umfeld dich kennt, ist das das eine. Aber wirklich sowohl, dass ich gefragt worden bin, wann ist es denn soweit bei Ihnen? Oder eben auch Fragen, darf ich mal? Ach, das ist aber ein schöner, runder Bauch. Ach, Sie haben aber eine schöne Schwangerschaftssilhouette. Und ich bin dann echt auch garstig geworden und habe mich umgedreht und gesagt, das ist übrigens ein bösartiger Tumor. Also ich kann nicht anders. Ich muss so reagieren, um einfach auch den Menschen dann zu zeigen, sie gehen zu weit.
Ja, richtig. Was hast du denn für dich über das Leben gelernt, außer dass du sehr wohl dich von Menschen trennen kannst, die dir nicht gut tun? Hast du eine Botschaft an andere Frauen, andere Menschen?
Ja, also an den schlimmen Tagen war mein Mantra immer zu sagen, nicht der nächste Tag, sondern von Stunde zu Stunde. Da laufen mir schon wieder die Tränen. Weil es gab wirklich Tage, da hat vielleicht jemand Fremdes gesagt, zu Immune kommen, auch dieser Chemozyklus geht vorbei. Und ich habe dann aber gesagt, von Stunde zu Stunde, noch eine Stunde, dann darfst du wieder Morphium nehmen. Aber wenn du das geschafft hast, dann kann ich wirklich nur sagen, also ich gehe manchmal wirklich abends mit schweren Gedanken ins Bett und habe aber gelernt zu sagen, Simone, jetzt schlaf erstmal eine Nacht drüber. Die Welt sieht morgen vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Und das klingt banal, das ist ein abgedroschener Spruch, aber so ist es wirklich ganz oft. Also wenn ich denke, heute ist ein Worst-Case-Szenario, es ist selten so, dass am nächsten Tag die Welt noch schlimmer ist. Sondern zu sagen, probier mal zu dir zu kommen, atme mal durch, probier mal irgendwie Abstand zu nehmen oder den Blickwinkel zu ändern oder probier mit jemandem offen drüber zu reden, der dir vielleicht helfen kann. Ich versuche mal ganz, ganz viel mit mir alleine auszumachen und es ist vielleicht nicht gut, mit XY über alles zu reden, aber dir so 1-2 Leute zu nehmen und zu sagen, ich muss jetzt mal mit dir über was sprechen und dann wird's besser.
Hast du viel Kontakt mit Frauen, die auch an Eierstockkrebs erkrankt sind, dass du dich austauschen kannst mit anderen Betroffenen?
Ja und nein. Also es gibt eine sehr, sehr gute Facebook-Gruppe. Da sind wir mittlerweile 1400, 1500 Mitglieder, die auch so über Schweiz und Österreich geht. Den kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Manchmal ist unser Umgangston da ein bisschen rau, aber wir meinen es wirklich nur gut untereinander, weil es wirklich so eine seltene Erkrankung ist und es so viele Ärzte gibt, die sich damit nicht auskennen, auch Ärzte, die behaupten, sie können das operieren und so viele Fehler machen, dass ich wirklich nur vor einer Operation jeden raten kann, kommt in diese Gruppe rein. Wir haben dort internationale veröffentlichte Studien, wir haben die Krankenhäuser aufgelistet, die wirklich Kompetenzzentren haben. Wir haben das Glück, hier in Berlin Kompetenzzentren zu haben, aber es wurde manchmal operiert und die Leute kriegen Todesdiagnosen und dann leben die 2-3 Jahre später doch, weil sie im Kompetenzzentrum gekommen sind. Also da kann man wirklich nur sagen, das kann kein Feld- und Wiesenarzt operieren. Es gibt wahnsinnig viel Geld für diese OPs. Die Krankenhäuser schlagen sich darum. Aber es ist so wichtig, in vernünftige Hände zu geraten. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und da bin ich drin. Das muss ich manchmal aber auch dosiert an Tagen, wo es mir schlecht geht, weil wir natürlich da eben auch die vielen Todesnachrichten mitbekommen, wer es nicht schafft. Also es gab auch Wochen, wo ich mich da ein bisschen zurückgehalten habe in der Gruppe. Aber man kann dort immer Fragen stellen. Wir haben da alte Hasen drin, die schon seit 10 Jahren mit der Diagnose leben, obwohl es hieß, sie werden nur 1-2 Jahre schaffen. Also weil selbst wenn wir tumorfrei operiert sind, ich habe jetzt auch eine Prognose zu sagen, vor Jahren, wenn sie noch 5 bis 6 Jahre schaffen, dann ist das gut. Also das heißt nicht, dass du automatisch noch 10, 20 Jahre jetzt deswegen lebst. Ne, das muss man sich schon so bewusst sein. Das ist schon eine Erkrankung. Und deswegen möchte ich aber privat in meinem privaten Umfeld nicht auch noch so viele Eierstockkrebs-Menschen persönlich um mich drum haben. Das saugt mich zu sehr aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie heißt denn diese Facebook-Gruppe?
Die heißt direkt, die kann man googeln unter Facebook, unter der Sucheingabe, direkt Eierstockkrebs eingeben. Und die hat also die türkise Farbe ist die Eierstockkrebsfarbe. Da sieht man das schon. Ich mache das gerade mal zeitgleich, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage. So, okay, also wenn ich oben Eierstockkrebs eingebe, die eigentlich heißt so Ovarialkarzinom, aber in Klammern Eierstockkrebs, Erfahrungsaustausch. 1260 aktive Mitglieder und das ist wie so eine Mondlandschaft mit so einer türkisen Schleife. Und die kann ich wirklich nur empfehlen. Da haben wir auch Familienmitglieder drin oder oft kommt der Eierstockkrebs erst sehr spät, ab 70, 80. Und wir haben oft Kinder drin, die für ihre Mütter Sachen nachfragen oder Lebenspartner, die sagen, meine Frau hat nicht die Kraft, sie fragen jetzt nach. Aber wir haben da eben auch sehr gut Mitglieder drin, die schon lange mitleben. Wir haben auch einige Ärzte mit drin, die sich aber Gott sei Dank auch sehr zurückhalten. Manchmal habe ich das Gefühl, die lesen mit, weil sie selber noch was lernen können. Und es werden von den Administratoren wirklich unheimlich viele Studien eingestellt, Online-Links und so weiter. Also da kann man sich sehr, sehr gut informieren, weil es gibt einfach, Brustkrebs ist auch ganz, ganz schlimm, aber du fällst in ein ganz anderes soziales und medizinisches Muster, wenn du Brustkrebs hast. Wenn du Eierstockkrebs hast, da gibt's nicht viel. Du fällst durch dieses Raster durch. Du musst dir so viel alleine anlesen, lernen, durchsetzen, beantragen. Es gibt einfach so wenig Zentren, die dir da weiterhelfen.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Wenn du jetzt sagst, die Ärzte geben dir 5 bis 6 Jahre, das ist ja ein absehbarer, das ist ja absehbar, also das ist ja erschreckend kurz, wenn du das auf ein ganzes Leben also damit vergleichst. Gibt es etwas, was du dir noch vorgenommen hast, was du unbedingt noch machen möchtest, was du für dich selbst noch umsetzen möchtest?
Ja und nein. Also es ist immer gut, Pläne zu haben, weil ich glaube, Pläne haben mich auch am Leben gehalten. Und sei es eben der Plan zu sagen, wann kann ich das nächste Mal an die Küste fahren? Kann ich mir noch mal statt ein Wochenende eine ganze Woche leisten, an die Küste zu fahren? Ich möchte, wenn möglich, gerne wieder in den Job voll zurück, so dass ich damit glücklich bin und eben sagen kann, ich kann mir meine Wohnung halten, ich werde kein Hartz-IV-Empfänger. Also das sind auch Ziele, die man sich setzen kann, zu sagen, werde ich eventuell erwerbsunfähig? Das kann ich ja nicht unbedingt verhindern. Aber zu sagen, jetzt erstmal zu probieren, mich wieder so einzugliedern, dass ich so viel Gehalt verdiene, weil wenn du alleine bist, du musst ja deine Miete und so alles alleine aufbringen. Und wir wissen, Berlin ist nun mal nicht gerade ein preiswertes Pflaster. Und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, die Kraft zu haben, in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Zumal eine kleinere Wohnung jetzt auch nicht unbedingt preiswerter ist. Ich wohne jetzt schon sehr, sehr lange in meiner großen Wohnung hier und habe dadurch so ein bisschen Mietschutz. Das sind Ziele. Also ich möchte gerne in meinem Umfeld bleiben, wenn möglich. Ich möchte nicht nochmal verpflanzt werden müssen. Andererseits sage ich mir auch, Simone, also du musst dir nicht das Leben nehmen, wenn du doch Hartz IV beantragen musst. Dann musst du probieren, anders dich mit dem Leben zu arrangieren. Und das habe ich mir, als die Krebserkrankung kam, dessen habe ich mich allen gestellt. Ich habe meine Beerdigung geplant, organisiert, bezahlt. Und seitdem lebt sich's besser, dass ich das einfach organisiert habe. Ich probiere, mich so zu entmisten, damit Hinterbliebenen das nicht alles machen müssen. Aber trotzdem schaffe ich mir auch neue Deko an oder Maler und streiche, um einfach zu sagen, in 5 Jahren passiert, das ist das Gute in diesem Eierstockkrebs, so viel, weil vor 5 Jahren wäre meine Diagnose eine Todesdiagnose gewesen. Und in den letzten Jahren ist da unheimlich viel in den Forschungen passiert. Neue Medikamente, dass ich sage, wer weiß, in 5 Jahren sagt man vielleicht zu mir, Frau Jahn, Sie schaffen mindestens noch 10 Jahre. Und ich möchte halt nicht im Bett vor mich hin vegetieren, weil dann helfen mir auch 5, 6 Jahre nicht. Also dann möchte ich das lieber beendet haben. So wie es jetzt ist und weiter aufbauen, zu sagen, ich sehe Monat für Monat einen Fortschritt, dass es irgendwas besser wird, dass irgendein Schmerz besser wird, das ist lebenswert. Aber wenn du nur im Bett vor dich hin vegetierst, dann helfen dir auch 5 Jahre nicht. Dann muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt 50. Wir haben, als die Krebsdiagnose kam, waren wir der Meinung, ich werde mein 50. Lebensjahr nicht schaffen, weil die Wahrscheinlichkeit bei über 70% lag, dass ich das Jahr nicht überleben werde. Und ich habe es ja geschafft. Und jetzt bin ich sogar dabei, mich in meinen Job wieder einzugliedern. Also das sind ja alles Wahnsinnsschritte. Damit habe ich doch vor 1,5 Jahren gar nicht gerechnet. Deswegen ist es vielleicht auch nicht zu schön. Also es ist nicht zu sinnvoll für mich, auf 10 Jahre mir Gedankenspinne zu machen. Aber einfach zu sagen, für mich ist kurz-, mittel-, langfristig. Kurz ist 3 Monate, mittel sind 6 Monate und langfristig sind mittlerweile 1 Jahr. Das war vor Jahren undenkbar. Da war kurzfristig 1 Jahr. Die Relationen verschieben sich. Ich scheue mich aber auch nicht davor zu sagen, ich plane trotzdem Sommerurlaub 2023. Warum nicht?
Genau, das wollte ich nämlich nochmal fragen zum Abschluss. Du achtest ja jetzt vermutlich mehr auf dich selber und fühlst in dich rein, was sich richtig für dich anfühlt. Das machst du, und was sich nicht so gut anfühlt, das lässt du. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und da du ja gerne an der Küste bist, wirst du ja sicherlich auch immer voller Vorfreude schon die nächsten Urlaube dort den entgegensehen, oder?
Ich habe zwar Bedenken vor den finanziellen Sachen jetzt auch, genau wie alle anderen wahrscheinlich auch, was bringt der Herbst, Winter, die Inflation, Heiz- und Betriebskosten. Und trotzdem bin ich immer wenn irgendwo unverhofft Geld herkommt, so glücklich und lege das zur Seite, habe mir auch schon was zur Seite gelegt, um zu sagen, nächstes Jahr im Februar, da gibt's oben an der Küste immer das sogenannte Biekebrennen, was eine schöne Tradition ist, was auch das damit zu tun hat, so die bösen Geister zu verjagen mit Feuer und allem. Da ist eine Woche schon gebucht und bezahlt, weil ich einfach sage, da ziehe ich mich drauf hin. Und trotzdem sitze ich jetzt schon wieder hier und sage, oh, bis Februar ist aber lang. Vielleicht schaffst du ja doch noch mal ein verlängertes Wochenende im November irgendwie hochzufahren. Also das sind schon so Sachen, die mich sehr motivieren und mich sehr anspornen, auch sparsamer zu sein und zu sagen, Simone, anstatt jetzt hier 100 Euro mal abends für Essen, Trinken ausgehen, überleg doch, lad doch Leute zu dir nach Hause ein und wir kochen gemeinsam, und dann hast du nur 40 Euro ausgegeben und steckst dafür 50 Euro ins Sparschwein für die nächste Reise. Ich gehe gerne auch mal essen, aber früher war ich sehr schnell auch in Berlin mal eben 100 Euro abends los, um zu sagen, ich war schick essen. Das verschiebt sich jetzt so ein bisschen, um zu sagen, man kann schick und schön essen, auch wenn es heimelig zu Hause ist. Dann bin ich auch nicht wegen in so großen, dicken, vollen Lokalen. Ich habe immer noch Angst vor Corona. Aber das Geld zur Seite zu legen und zu sagen, dann fährst du an die Küste, weil ich halt auch kein Fan von großen, dicken Hotels bin. Ich sehe immer zu, eine kleine, hübsche Ferienwohnung oder ein schönes Haus oder so zu mieten und dann lieber nur 5 Tage anstatt 14 Tage.
Ja, das verstehe ich total. Das machen wir auch so.
Qualität. Ja. Viel Qualität zu sagen, dann lieber etwas schöner und dafür kürzer, als zu sagen, ich bin 14 Tage vor Ort und habe aber eine mufflige Unterkunft oder so. Das ist nicht meine Welt.
Ich habe noch eine Frage, Simone. Viele Frauen haben mir erzählt, dass sie sich wünschen würden, dass sie eine Hilfe an die Hand kriegen, die Anträge durchgeht, die vor allem auch weiß, an welche Stellen man sich wenden kann, wenn das Geld jetzt nicht reicht. Würdest du auch sagen, dass sowas dir sehr geholfen hätte?
Total. Also da hänge ich die ganze Zeit schon hinterher. Und auch da weiß ich nicht, ob es Zufall war oder ob man Angst hatte, sich mit mir auseinanderzusetzen, weil ich habe nicht mal fast 4 Wochen im Krankenhaus, nicht einmal war jemand von einer Sozialstation da. Es ist weder eine Anschlussheilbehandlung noch eine Reha beantragt worden, noch eine Schwerbeschädigung. Ich musste mich um alles alleine kümmern. Also schon damals in der Zeit, wo ich nicht mal wusste, ob ich die nächsten 4 Wochen überlebe. Und andere sagen, wie, also auch da, ich meine es nicht böse, aber ganz viele Brustkrebspatienten sagen, wie, ich war im Krankenhaus, da war selbstverständlich, dass da sowas beantragt wurde. Das wurde alles schon im Krankenhaus gemacht vom Sozialdienst. Ich sage, ich habe nicht einen vom Sozialdienst in den 4 Wochen einmal gesehen. Also das war schon hart. Und jetzt ist es ähnlich, dass ich sage, eigentlich müssten sich der Staat auch so darum kümmern, ich möchte unbedingt in den Job zurück. Aber kann ich mir das leisten? Schaffe ich 8 Stunden? Kann man nicht irgendwie, ich habe übermorgen ein Gespräch mit dem Betriebsrat, um zu sagen, kriegen wir das vielleicht hin, dass ich mit der 80% Schwerbeschädigung eine Teilerwerbsminderungsrente beantragen kann und dadurch meine Stunden auf Arbeit reduzieren kann, weil ich weiß nicht, ob ich es schaffe, 8 Stunden, 5 Tage durchzuziehen. Weil dazu kommt der Fahrtweg und alles und dann eine Pausenzeit. Du bist ja nicht exakt 8 Stunden außer Haus und dann ist gut. Und da fehlen mir einfach jetzt auch so, ich hoffe, dass der Betriebsrat mir da weiterhelfen kann. Aber an wem wendet man sich hin? Wo geht's weiter? Auf der Reha habe ich gelernt, dass ich eigentlich 3 Jahre hintereinander jetzt Anspruch auf eine Reha habe. Das hat mir hier auch nie jemand gesagt. Kein Arzt, kein gar nichts. In der Reha habe ich gelernt, dass ich Anspruch habe auf ein Leben lang Lymphdrainagenmassage. Hat mir auch nie ein Arzt gesagt, muss ich alles lernen, muss ich alles irgendwie anfordern. Und ich weiß wahrscheinlich nur die Spitze vom Eisberg, auf was ich Anspruch hätte. Und das wäre schon schöner, wenn man da sagen könnte, so ein Netz. Und jetzt kommt noch dazu, dass ich offiziell in Brandenburg lebe und nicht in Berlin. Und viele Anlaufstellen in Berlin mich als Brandenburgerin gar nicht aufnehmen. Und hier in Brandenburg, wir haben sogar in der Reha probiert, in Brandenburg Stellen zu erreichen. Das ist nach wie vor, nee, das haben wir durch Corona eingestellt, das bieten wir so nicht mehr an, da muss er sich im Internet alleine durchfuchsen und das sagt jeder immer so, das ist doch alles im Internet zu finden, aber das ist alles ein ganz schöner Kraftaufwand und da ist halt keiner, also bei anderen kriege ich es eben mit zu sagen, na, da hat sich mein Partner drum gekümmert oder das hat mal meine Mama gemacht oder meine Schwester, die hat noch so, die ihre Tochter ist 24, die kommt dann manchmal nach Hause und sagt, guck mal, Mama, das habe ich schon für dich recherchiert. Das fällt halt bei mir weg. Und das ist ganz schön schwer, wenn du dann sagst, du musst arbeiten gehen und musst zur Behandlung, musst zur Therapie, du sollst laufen gehen, du sollst Sport machen, du sollst dich gesund ernähren. Du musst deine Kontrolltermine machen, du musst alle 3 Wochen an den Tropf angeschlossen werden. Das braucht ja auch seine Zeit, ne, wenn du dahin musst zur Therapie. Und dann sollst du nach Hause kommen, sollst noch ein soziales Leben haben und musst dich aber um die ganzen Anträge kümmern, um die Formalitäten kümmern, um die Post kümmern, musst recherchieren. Mhm. Ja, der Tag hat nur 24 Stunden und ich habe zusätzlich eben diese ganzen Begleiterscheinungen, dieses Fatigue-Syndrom, diese Erschöpfungszustände, die habe ich ja trotzdem. Also ich möchte manchmal einfach nur nach Hause auf die Couch.
Absolut, das vergessen aber vielleicht viele Außenstehende auch. Du bist ja nicht nach dieser ganzen Therapie wieder die alte wie vorher, bevor du erkrankt bist, sondern du hast das ja trotzdem alles hinter dir. Ich glaube aber, dass Außenstehende das gar nicht so sehen. Die haben das gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ich glaube, oft meint die das gar nicht böse, sondern sie nehmen das nur anders wahr.
Ja, also gerade jetzt die Haare wachsen wieder, wenn ich anders als früher gehe ich auch viel öfters ungeschminkt wirklich aus Haus. Ich bin ja auch gerne mit meiner Glatze rausgegangen. Ich habe meine Perücke nie getragen. Aber jetzt kommen halt so die Haare zurück. Wenn man mich sieht, bin ich oft im Businessanzug, bin geschminkt mit Schmuck. Ich weiß, dass ich mich anders fühle und ich sehe auch anders aus als früher. Aber für die anderen ist ja wieder hergestellt. Und für die anderen zählt eben auch, die ist ja tumorfrei operiert worden. Ich habe auch schon Sprüche gehört zu sagen, Simone, jetzt ist auch mal gut. Du bist tumorfrei operiert worden und wir können das Thema Krebs einfach nicht mehr hören. Ne? Das muss auch mal gut sein. Du musst doch auch mal wieder irgendwie zu Festen und zu Feierlichkeiten kommen. Und das habe ich ja zwischendurch gemacht. Aber wenn man mich fragt, wie es mir geht, dann antworte ich halt auch ehrlich. Und wenn ich dann aber höre, aber das Thema kann ich jetzt auch nicht mehr hören, dann denke ich immer so, dann fragt mich doch nicht. Also ich bin ja nicht raus. Ich muss 3 Jahre lang alle 3 Wochen zu dieser Behandlung und ich muss jeden Tag 6 Medikamente schlucken. Und natürlich macht das was mit dir. Und dann denke ich immer so, dann fragt mich doch einfach gar nicht, wie geht's mir.
Was würdest du dir denn wünschen, wie die Menschen Außenstehende mit dir umgehen sollen?
Einerseits schon ziemlich normal, aber also so den Spruch, es ist schwer. Also ich kann mir vorstellen, dass das für andere auch wirklich schwer ist. Es gibt so die eine Art von Menschen, die zucken schon auf, wenn ich nur mal kurz das Gesicht verziehe und die aber auch sagen, sie verstehen gar nicht, wo ich so viel Lebensfreude, Spaß und Humor hernehme. Und dann gucke ich die immer an und sage, was ich vorhin auch gesagt habe, würdet ihr euch das Leben nehmen jetzt deswegen? Und dann gibt's aber auch die Menschen, die eben wirklich sagen, die OP ist vorbei und damit muss doch alles gut sein. Und irgendwo so ein Zwischenweg. Aber ich weiß, dass das schwer ist. Also ich überlege ja auch manchmal, wie gehe ich jetzt mit anderen Menschen um? Ich sitze ganz oft da und sage, wie verhalte ich mich jetzt so unauffällig wie möglich? Oder sage ich offen und ehrlich, dass es mir gerade nicht gut geht? Also ich bin immer am Überlegen, wem habe ich gerade mir gegenüber zu sitzen und wie kann ich mit dem umgehen? Und manchmal wünschte ich mir, dass es dem anderen vielleicht ähnlich geht, dass er sich einfach mal überlegt, haut er jetzt irgendwie so unbedacht so einen Spruch raus? Oder macht er sich auch mal Gedanken?
Das heißt, man sollte vielleicht aufmerksamer miteinander umgehen.
Ja, auch zuhören.
Und zuhören.
Also das sind so die allgemeinen Sachen. Du wirst was gefragt, du antwortest und du kriegst schon die nächste Floskel um den Kopf geschmissen, weil man nämlich gar nicht zuhört.
Das finde ich schön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Und ich hoffe auch, dass viele Leute das mitnehmen, dass man aufmerksam und interessiert an anderen sein sollte. Wenn man eine Frage stellt, auch zuhören. Und wenn man es nicht wissen möchte, dann okay, ist auch in Ordnung, dann aber vielleicht auch einfach gar nicht fragen.
Genau, das ist richtig gut zusammengefasst. Bei mir wäre manchmal lieber, man fragt nicht, wie es mir geht. Ja. Manchmal dann eben genau, lieber nicht nachfragen, sondern so allgemein sagen, irgendwie, dass man sich, dann unterhält man sich allgemein. Dann ist das für mich auch okay, weil dann kann ich das auch in etwa einschätzen. Aber wenn mich jemand fragt, Mensch, sag doch mal, wie geht's dir? Dann gehe ich davon aus, dass derjenige das wirklich wissen möchte. Und ich bin nicht jemand, der jetzt 2 Stunden darüber dann nur rumleiert, sondern ich erzähle dann grob und dann sage ich auch ganz oft so, genug von mir, erzähl mir doch mal, wie geht's dir? Ja. Also ich breche das schon immer relativ schnell ab, weil ich gar nicht will, dass man 2 Stunden nur über mich palabert.
Das finde ich gut. Und wenn du dann ja aber fragst, wie geht's denn dir, dann hörst du dir ja auch an, ne? Also genau so funktioniert ja der Umgang zwischenmenschlich.
Natürlich. Eine Freundin lacht schon immer, weil sie hört mir wirklich zu und sie bombardiert mich gleich immer mit so vielen Fragen. Und da muss ich oft schmunzeln, weil ich habe das jetzt endlich verstanden, das System. Weil wenn ich sie frage, wie geht's dir denn, dann antwortet sie ganz schnell immer so, ja gut, super, ach, was ich dich noch fragen wollte. Und dann unterbreche ich schon immer und sage, ich habe 2, wo es so funktioniert. Und da habe ich mir mittlerweile wirklich Fragen zurechtgelegt, damit ich, die kannst du nicht so oberflächlich fragen. Die wollen nämlich auch nicht gern von sich reden. Und dann muss ich mich fragen, namentlich, wie geht's denn dem Kind? Was macht denn die Arbeit? Gibt's auf Arbeit was Neues? Was macht das Auto? Was macht Mama? Da musst du ganz genau nachfragen, weil die nämlich von sich selber, nicht weil sie es mir nicht erzählen wollen, sondern weil sie immer Angst haben, dass sie mich vielleicht damit belasten. Und jetzt haben sie das Spiel erkannt und jetzt müssen wir schon immer gegenseitig lachen, weil bei uns es nicht mehr so eine oberflächliche Frage gibt, einfach nur, wie geht's dir? Sondern wir haben gelernt, wir müssen da ganz genau nachfragen. Und dann kriegst du sie auch geöffnet, dann erzählen sie mir die Sachen und dann habe ich auch mal gesagt, Leute, nur weil ich Krebs habe, bin ich ja deswegen trotzdem noch eine Freundin, die sich auch eure Probleme anhören kann und vielleicht euch auch einen guten Ratschlag geben kann. Und mit den Zweien und mit meiner Schwester funktioniert das mittlerweile richtig gut, dass wir uns gegenseitig zuhören. Und auch meine Schwester manchmal sagt, Simone, weißt du, du bist so oft auch inspirierend oder du hast ja dann, das ist doch, du liegst doch nicht mehr nur krank da. Ich kann eben Hilfe anbieten. Ich kann sie mit dem Auto irgendwo hinfahren. Oder ich habe mehr Erfahrung mittlerweile mit Behördengängen und kann sagen, komm, wir erledigen das mal schnell zusammen. Also man kann sich ja gegenseitig helfen. Und das ist echt, also die drei macht es dann viel mehr wert, als wenn ich 20 Leute hätte. Also es ist schöner, es ist kleiner geworden, aber intensiver.
Schön. Liebe Simone, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Sowieso. Ich freue mich, dass es dir wieder gut geht. Ich freue mich, dass deine Haare wieder wachsen. Ich finde das auch ganz wichtig, dass wir jetzt mal über das Thema Eierstockkrebs gesprochen haben. Weil wie du schon richtig sagst, viele, viele Frauen sind am Brustkrebs erkrankt. Aber natürlich möchte ich auch nicht die vergessen, die vielleicht jetzt nicht Brustkrebs haben, sondern relativ einsam dastehen mit einer Krebserkrankung, die nicht ganz so häufig ist. Ja, also wie gesagt, vielen lieben Dank für dieses Gespräch und alles Gute für dich.
Danke. Ich möchte dir danken, dass du das Thema so aufnimmst und auch, dass du mich letztes Jahr ja so liebevoll in dein Fotoprojekt mit reingenommen hast. Und will einfach nur sagen, das ist ja in beiden Seiten keine Einbahnstraße. Guck mal, ich bin positiv auf das Brustkrebs getestet worden. Und ich gebe gerne mit auf den Weg, die Leute, die Brustkrebs haben, die haben oft auch Anspruch, sich genetisch testen zu lassen, ob sie das Risiko zum Eierstockkrebs in sich tragen. Und wenn das da ist, dann kann man da eben vorzeitig gegenwirken. Und so kann sich das gegenseitig unheimlich gut auch tragen und helfen. Viele wissen gar nicht, dass sie Anspruch auf diese Genuntersuchungen haben, auch für ihre Familienmitglieder. Ne? Also ich weiß, meine Schwester und meine Nichten, die dürfen jetzt kostenfrei sich darauf checken lassen und haben dann ganz anderen Vorsorgeanspruch, auch was Brustkrebs angeht. Also da hilft mein Eierstockkrebs, dass meine Nichte mit 25 schon Anspruch auf Untersuchungen hat, die sie nicht vorher gehabt hätte. Und wenn wir dadurch verhindern können, dass manche Sachen erst zu spät erkannt werden, dann machen wir ganz viel mit dieser Arbeit.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du auch einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Es ist so wichtig, dass wir uns hin und wieder Zeit nur für uns nehmen, für Selbstfürsorge und Erholung. Die Natur kann Balsam für die Seele sein und dir dabei helfen, dich mit deiner inneren Kraft zu verbinden. Inzwischen ist es sogar mehrfach wissenschaftlich belegt, dass Meditation das Immunsystem stärkt und die Hirnstruktur positiv verändert. Gleichzeitig reduziert dieses Innehalten Stress und Angst. Falls du an Eierstockkrebs erkrankt bist und dich gerne austauschen möchtest, verlinke ich dir die Facebook-Gruppe gerne in den Shownotes. Ich möchte dir auch an dieser Stelle mein Buch Schön und Stark – Frauen mit Krebs ans Herz legen und dir damit auch die Geschichten und Erfahrungen von anderen Frauen zeigen, die an Krebs erkrankt sind. Das Buch kann aktuell im Lauinger Verlag oder jedem anderen Buchhandel vorbestellt werden. Wenn du gern mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos auf meiner Homepage oder auf schönundstark.de. Teile gerne diese Folge mit deinen Liebsten und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll und das Fotoprojekt Schön und Stark weiter in die Welt zu tragen und auf diese Weise Frauen mit Krebs eine Stimme zu geben. Wie immer freue ich mich, wenn du mir deine Gedanken zur Folge auf Instagram @franziska-günther-fotografie dalässt und wir uns gemeinsam dazu austauschen können. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.